von dem frühen Kirchenlehrer Tertullian im Jahre 150 in Karthago geboren und dort im Jahre 220 gestorben, stammt eine sehr prägnante Kurzformel, eine Art Wortspiel. Und es lautet Caro Cardo Salutis. Zu Deutsch, das Fleisch ist der Angelpunkt des Heiles. Oder anders gesagt, das Fleisch ist der Schlüssel zum Heil. Oder noch einmal anders gesagt, das Fleisch ist das Medium, in dem sich das Heil abspielt. Natürlich hat der ehemalige Rhetoriklehrer Tertullian da auf den Johannesprolog zurückgegriffen, wo auch eine sehr bündige Formulierung für das Ganze des christlichen Glaubens steht, als Höhepunkt. Das Wort, das ewige Wort Gottes, ist Fleisch geworden. Ein ungeheurer Gegensatz wird da aufgerissen. Fleisch ist in der Sprache der Bibel das Sterbliche. Vielleicht haben Sie die wuchtige Vertonung von Johannes Brahms aus dem deutschen Requiem im Ohr. Alles Fleisch ist wie Gras. Die Blume des das Gras verdorrt, die Blume des Feldes verwelkt. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Hier Fleisch, der Schlüssel zum Heil. Und da spürt man einen seltsamen Gegensatz zu dem, was in der zweiten Lesung gelesen wurde. Fleisch, Tod, Geist, Leben. Meidet die Werke des Fleisches. Das wirkt wie unvereinbar. Das wirkt wie die Festschreibung der Leibfeindlichkeit. Wie geht das mit der christlichen Grundwahrheit zusammen? Man muss wissen, Paulus redet gerade in diesen Versen von sich selbst und wie er sich als Mensch erfährt. Und wenige Verse vorher kommt fast so etwas wie ein Notschrei aus ihm heraus. Aber das muss erläutert werden. Paulus sieht natürlich als frommer Jude und gebildeter Jude, ich bin Fleisch, ich bin sterblich. Aber die Tendenz des Fleisches ist nicht nur, dass ich irgendwann sterbe, sondern ist so etwas wie Begehren und Haben wollen. Das menschliche Fleisch braucht die Grundnahrungsmittel, Essen und Trinken. Es braucht die Erfüllung der Grundtriebe, des sexuellen Triebs und des aggressiven Triebs. Und es braucht darüber hinaus auch, was über die Triebe hinausgeht. Und Paulus ist sich sehr bewusst, dass unser Begehren wollen, die Dinge vermehren will, steigern will, mehr essen, mehr trinken, mehr Lust, mehr Macht, mehr Durchsetzung, mehr Ego. Und das, sagt er, führt in den Tod. Aber er sagt, er hat nicht nur Sarx, Fleisch und Soma, Leib, an sich und in sich, er hat auch was meist mit Geist oder Vernunft übersetzt wird, den Nous. Und die Fachleute sagen, mit Verstand und Vernunft ist es eigentlich zu blass übersetzt. Nous ist eigentlich die Gesamtheit unserer Sinne von dem bewussten Punkt des Ich her gesehen. Selbstbewusstsein eines sinnenhaften Wesens und Entscheidungsbewusstsein, das in mir ist. Und nun kommt sein Notschrei, er bekennt, unmittelbar vor unseren Versen, ich spüre das Gute, das ich tun sollte. Ich habe meine Freude am Gesetz Gottes, das die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Aber ich schaffe es nicht. Das Gesetz meines Fleisches widerstrebt dem Gesetz meiner Vernunft. Also er bekennt seine innere Zerrissenheit. Und dann der Aufschrei, wer wird mich befreien aus diesem sündigen Fleisch? Und dann gibt er eine klare Antwort. Die liebende Zuwendung Gottes in Christus Jesus. Das war die Entdeckung seines Lebens. Mir, fanatischen, zerrissenen Menschen, mit vielen unerlösten Teilen, wendet sich Gott mit seiner ganzen Liebe zu und das ist ihm aufgegangen vor Damaskus. Und deshalb sagt er, in uns ist nicht nur unser eigener Geist, der Geist Gottes ist uns gegeben. Er hat jeden von euch, sagt er seiner Gemeinde, in Liebe angenommen. Aber ihr alle habt noch unerlöste Teile in euch. Und das, was diese Einwohnung Gottes, die Einwohnung des Geistes, der euch aufhilft, der euch tröstet, der über euch kommt, sogar in eurem wortlosen Seufzen, müsst ihr euch diesem Geist anvertrauen und in Hoffnung leben. Das ist der Zusammenhang unserer Verse. Und deshalb sagt er, wenn der Geist dessen, der Geist Gottes in uns wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er euch nicht irgendwann nach dem Tod, sondern jetzt schon lebendig machen, zu lebendigen Wesen machen. Eigentlich ist das der Sinn wahren Christentums und echter Religiosität. Deutung der Welt von einem letzten Punkt her und Lebenssteigerung. Goethe hat sich ja als Naturforscher, als Erforscher der Farbenlehre wichtiger gefühlt denn als Dichter. Und von ihm stammt in seinen naturphilosophischen Betrachtungen der lapidare Satz: Es gibt zwei Triebräder der Natur, Polarität und Steigerung. Die Polarität rechnet er der Materie zu. Da gibt es immer hell und dunkel, Anziehung und Abstoßung, Liebe und Hass. Und diese Polarität kann sich natürlich verselbstständigen und die eine Seite das Übergewicht gewinnen. Deshalb Steigerung, das ist die Aufgabe des Geistes, sozusagen die Höherentwicklung. Und genau darum geht es. Auch heute spüren wir ja, die Menschen suchen Steigerung, suchen den Kick im Leben, suchen die Ekstase. Und wenn es halt bei der Fußball-Weltmeisterschaft daneben geht und man Trübsal bläst, muss halt das nächste Rockkonzert oder das nächste Event her, um wieder uns den Kick zu geben. Steigerung des Lebens im Sinne des Glaubens wäre etwas viel Stilleres, Anhandelnderes Dauerhaftes. Schau, wie da ins Evangelium. Wir haben diesen Jubelruf Jesu gehört. Ein Ausbruch von Seligkeit. Wenn wir davor lesen, kommt ein ganz scharfer, wehe fast Fluchruf über bestimmte galiläische Städte, Chorazin, Bethsaida, die sich nicht bekehrt haben, die stur blieben, die, so würden wir heute sagen, in der Haltung, mir fehlt nichts, wenn Gott fehlt, in ihrer religiösen Diesseitsindifferenz stecken bleiben. Und danach wird er angegriffen von den Frommen, weil seine Leute am Sabbat durch Ehrenfelder gehen und Ehren aufpicken und essen. Also er wird von religiöser Kleingeisterei, vielleicht von Eifersucht auf diesen charismatischen Rabbi. Er wird angegriffen von religiöser Seite. Und Matthäus hat sehr bewusst diesen Jubelruf dazwischen gestellt. In dieser Lage sieht er offenbar einzelne Menschen, einfache Menschen, Unmündige, wie er sagt. Er schaut ihnen in die Augen und spürt, die haben es verstanden. Die haben diesen inneren Schatz, den ich weitergeben will, aufgenommen, mit ihren Augen, mit ihrem Herzen. Und dieser innere Schatz, der sein Leben steigert, der ihn glücklich macht, ist nichts anderes als das intime Du auf Du mit dem Vater. Das ist es, was Lebenssteigerung verspricht. Und deshalb kann er mit weiten Armen einladen und sagen, folgt mir doch. Mühselige und Beladene ist übrigens ein Spezialausdruck für Menschen, die hart mit ihren Händen arbeiten, so wie er. 20 Jahre vermutlich, 15 Jahre als Bauhandwerker hat er geschuftet mit seinem Vater. Also für solche Leute, einfache Leute, bringt er die wahre Lebensweisheit. Die klassischen Weisheitslehrer waren immer der Meinung, für Bildung, für Weisheit muss man nicht arbeiten müssen. Da muss man sich versenken. Da muss man reich sein und Zeit für die Bildung haben. Jesus, ein ganz anderes Bildungsideal. Weil es für ihn die Weisheit Gottes für alle Menschen ist. Nun könnte man sagen, diese Art von Lebensweisheit ist doch sehr spirituell oder individuell. Und da kommt die erste Lesung ins Spiel, Zacharia. Die Situation: Im Exil haben einige, vermutlich Tempelsänger, die Liturgien weiter pflegten, die in großen Klageliturgien diese Katastrophe verarbeitet hatten, den Gott Israels ganz neu entdeckt als den Gott des Himmels und der Erde. Und mit dieser neuen Vision kamen sie ins immer noch zerstörte, zertrümmerte Jerusalem zurück. Und sie wollten die Menschen dort mit dieser Vision mitreißen. Unser Gott ist der Gott des Himmels und der Erde und er ist ein Friedensgott. Die damaligen Superwaffen, auf die das Nordreich vertraut hat, die Streitwagen, weg damit, weg mit den Kriegsrossen. Wir vertrauen jetzt, dass wir eine Stadt des Friedens bauen. Und Zacharia stieß auch zur damaligen Zeit auf taube Ohren. Wie bei allen großen Revolutionen. Die Französische Revolution endete im Terror. Und dann kamen die Alten wieder, die Monarchen, bis sie dann endgültig weggefegt wurden. Die russische Revolution endete in den Händen einer blutrünstigen Clique, muss man sagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gründete man die UNO und sagt, diese Statue steht vor der UNO, Schwerter zu Pflugscharen. Wir nehmen die Friedensvision der Bibel auf. Und was ist daraus geworden? Arabische Revolution, das Gleiche, neue Autokraten und der deutsche Einheitssong, so ein Tag wie wunderschön, so wunderschön wie heute, endete bald in der Ernüchterung, in der Verbitterung und jetzt im Ressentiment, dass er sich sogar gegen die Demokratie und gegen das Gewachsene wendet. So ist die Welt. Also, die großen Visionen, Vorsicht. Helmut Schmidt hat ja den lakonischen Satz gesagt, wer Visionen hat, soll zum Psychiater gehen. Und trotzdem, wir leben von Visionen. Und nun komme ich zu euch, den vier neuen Sodalen. Ihr werdet euer Versprechen vor Maria nicht nur vor Gott ablegen, aber natürlich die Nachfolge Christi. Das ist das Zentrale. Maria, wir wissen ja gar nicht so viel von ihr, historisch. Nazareth war ein armes Bergnest, abseits aller großen Straßen. Die Männer mussten als Bauhandwerker auf Montage gehen, die Frauen zu Hause. Es gab eine Quelle. Es war ein hartes, unscheinbares Leben. Und da hat sie dieses besondere Kind großgezogen. Sie hat ein Biotop der Hoffnung geschaffen, aus ihrem Glauben. Und das ist es eigentlich, was uns überleben lässt. Die großen Visionen scheitern meistens. Aber wir können in unserer Umgebung, in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz Biotope der Hoffnung schaffen. Und auch Jesus, ein sicher sehr charismatisch begabter, prophetischer Typ, was hat er denn bewegt? Er ist menschlich gesprochen gescheitert und hat trotzdem Großes bewegt, nicht durch seine Strategien und Programme, sondern ganz schlicht durch seine Person. Und das ist das, was ihr heute gelobt. Als Person mit der Hilfe Mariens einzustehen für das Reich Gottes. Das Biotop der Hoffnung dort zu pflegen, wo ihr lebt. Und ich wünsche, dass uns allen, dass in den Familien, in den Gemeinschaften, in den Lebenspartnerschaften dieses Biotop der Hoffnung ausstrahlt. Und dass hoffentlich mehr und mehr auch unsere Marianische Männerkongregation ein solches Biotop der Hoffnung wird, wo wir leben, wo wir aufatmen können und wo dann eine Ausstrahlung ausgeht, dass Menschen sagen, die sind lebendig. Ja, ich spüre da so etwas wie gesteigertes Leben. Denn das will unser Glaube sein. Darum bitte ich für uns alle, besonders aber für euch. Amen.